Vielen Dank, Heidi, fürs Lesen vom Text. Ich freue mich sehr, liebe Gäste, liebe Viva Chile Hivil, liebe ihr zwei. Ich freue mich sehr, mit euch heute Morgen das zu feiern, die Einsetzung, Robin, von dir. Und ich freue mich auch, dass der Heilige Geist da ist und jetzt wirklich zu uns will reden. Wir treffen Jesus an in diesem Text. Und zwar ein gewaltiger Fußmarsch von Jerusalem, unterwegs dann in Norden auf Nazareth, aber sie machen einen Halt hier in Sichar. Es sind ungefähr 74 Kilometer, wahrscheinlich haben sie schon mehr als eins übernachtet. Ich weiss nicht genau, wer von euch einen längeren Fußmarsch gemacht hat in der letzten Zeit. Es wird dann irgendwann ein bisschen mühsam, so ab 20 Kilometer, oder? Und so ist es auch ein bisschen mühsam geworden, die sind nämlich schlapp unterdessen. Jesus wünscht sich auch irgendwie ein bisschen Zeit, und er alleine sein kann. Und ich weiss nicht genau, ob ihr auch solche Persönlichkeiten sind. Meine Frau weiss von mir sehr genau, wenn der Beat hier und da mal seinen Rückzugsort hat, dann tut ihm das gut. Und Jesus braucht das jetzt da scheinbar auch, macht eine Menschenpause. Da sieht man noch oben rechts die jetzige orthodoxe Kirche, die beim Jakobsbrunnen gebaut ist. Aber vor 1927 hat es so ausgesehen. Und wahrscheinlich ist Jesus wie der Mann an diesem Brunnen gesessen. Da. Das ist der Jakobsbrunnen. Und jetzt wird nichts aus dieser Pause, weil eine Frau kommt und Wasser schöpft aus der Tiefe von dem Brunnen. Und Jesus trifft eine wichtige Entscheidung. Ich lasse mich jetzt auf die Situation ein, die der Vater einfädelt. Und ich fange an zu reden und das machen sie. Mit dieser Frau entsteht ein tiefgreifendes Gespräch. Und so treffen die Jünger Jesus so an, wo sie zurückkommen von der Stadt und sind völlig erstaunt. Jesus hätte damals sehr frauenfindliche, verachtende Kultur durchbrochen und hat immer wieder viele verblüfft. Und die tief bewegte Frau, die lässt den Krug stehen, rennt in die Stadt zurück, trommelt die Leute aus der Siesta raus, und kann ihnen sagen, hey, ich habe einen angetroffen. Der hätte mir alles können sagen über mein Leben. Und ihr Leben war eine Katastrophe. 5-mal geheiratet, 5-mal geschieden, oder vielleicht ist auch der Mann verstorben, so genau wissen wir das nicht. Und jetzt ist sie unverheiratet mit dem Mann zusammen. Ob und wie viele Kinder sie hatte, das sagt Johannes auch nicht, aber wahrscheinlich weiss das ganze Dorf. Jedes Detail natürlich. Das ist so ihr Leben. Aber den Jünger ist die Frau egal. Die haben einen knurrenden Magen und haben den Eindruck, hey, jetzt gibt es ein feines Fladenbrot, der Geissenkäse wird büschelt, das geräucherte Schaffleisch wird aufgeschnitten, der Wein ist eingeschenkt. Jesus, komm, wir essen! Und er weiss nichts anderes zu sagen als, oh, jetzt ist aber nicht mehr gut. Tatsächlich ist das jetzt immer so. Oh, das ist jetzt immer so. Kannst du mal schauen, ob die Schriftart irgendwie eine andere ist, als du dort kannst abbilden? Kannst du es bitte wegnehmen vom Screen, während du das machst? Nicht, dass alle Leute da. Gut, schon Kunst, ja, aber es nützt uns jetzt nicht. Also, Jesus sagt ihnen, hey, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Und dann kommt das grosse Geflüster. Hätte er jetzt auch noch mit dieser Frau gegessen? So ein bisschen so, oder? Und das, was da passiert im Johannes-Evangelium, ist so richtig typisch. Jesus erklärt etwas und wird missverstanden. Das Kapitel weiter vorne, beim Nikodemus genau gleich. Oder im gleichen Kapitel die Frau vorher am Brunnen. Sie versteht auch nicht, was Jesus ihr sagen will. Und die Jünger verstehen ihn jetzt auch wieder nicht. Also es ist nicht weiter beunruhigend, wenn wir es auch nicht verstehen. Manchmal ist Jesus schwierig zu verstehen und dann braucht es auch wirklich ernsthaft zu analysieren und das wollen wir heute Morgen mal probieren. Gell, du sagst, wenn du so weit bist. Jesus erklärt im Vers 34, ich lebe von dem, dass ich Gottes Wille erfülle, und sein Werk zu Ende führen. Von dem lebe ich. Und für das hat mich der Vater in die Welt geschickt. Das ist der tiefe Grund, wo Jesus sagt, von dem lebe ich eigentlich. Also bleiben wir noch ein bisschen beim Brunnen. Die Jünger, Jesus, sind müde, so richtig in Stimmung für eine Pause, auftanken, in Ruhe gelassen werden, sich etwas lieb tun. Ihr kennt die Gefühle. Was Jesus sagt, bewegt mich an dieser Stelle. Er sagt, ich kann jetzt gerade so richtig auftanken, indem ich mich bewusst auf das eingelassen habe, wo der Vater mir vor die Füsse legt. Ich bin erfrischt von dem intensiven Gespräch. Wenn ich das tue, was der Vater gern will, dass ich es tue, dann bin ich nicht erschöpft. Das stärkt mich. Es ist wie ein feines Essen oder eine erfrischende Pause. Und das Entscheidende bei Jesus war, er hat das gemacht, was der Vater gefreut hat. Ich habe bei alten Mönchen einen ähnlichen Gedanken gefunden. Für sie war das Wichtigste, dass sie alles, was sie machen, nicht für sich selber machen, sondern alles für und mit Jesus machen. Arbeiten, schlafen, Gäste bewirten, essen. Und so wie, ja, super, danke vielmals. Wo sind wir da gerade? Ich schaue nachher. Genau. Also, alles, was wir machen, wenn wir mit und für Jesus machen, ob das Kühemelken ist, ob das irgendetwas ist, wir wollen das, was wir machen, für Jesus tun. Wenn wir es nämlich nur aus Gehorsam tun oder nur machen, weil wir eben das als Mönche machen müssen, dann macht uns das müde. Entspannende Gedanken. Möglichst alles, was Liebe zu Jesus zu tun, macht uns frisch. Das haben sie entdeckt. Könnte ein tiefes Geheimnis dahinter sein? Könnte es etwa mal sein, dass wir müde sind, weil wir so vieles aus Pflicht machen? Robin und Rea, den Gedanken möchte ich euch als Anstoß mitgeben, in eure Arbeit dort hin will. Jesus ist erfrischt, weil er aus Liebe zum Vater handelt. Gottes Wille zu tun, erfüllt Jesus, gibt ihm Kraft und innere, echte Ruhe. Genau. Wir sehen, dass Jesus will ein Teil sein von dem, was der Vater macht. Und ich merke von mir selber so ein bisschen, dass ich mich nicht so gerne unterbrechen lasse. Wenn ich so konzentriert noch immer dran bin, auch mit 60 muss ich das noch lernen. Ich bin zwar schon ein bisschen älter. Wenn Jesus mich unterbricht und sagt, hey Beat, ich lege dir jetzt etwas vor die Füße, dass ich mich dann wirklich auch unterbrechen lasse, mich an dem beteiligen, was er tut. Oder er hat ja irgendetwas eingefädelt. Und dass ich mich an dem beteilige, was er tut. Ich war beim 80. Geburtstag von Heinz Struppler. Das ist der Gründer von IGW und ISDL und ein paar andere Sachen. Und er ist gefragt worden, was denn die grossen Geheimnisse sind in seinem Leben. Und dann hat er gesagt, das Erste, was er gesagt hat, ich will mit allem, was ich habe und bin, immer Jesus zur Verfügung stehen. Ich bin echt beeindruckt. Macht Jesus da auch. Er steht dem Vater zur Verfügung. Die Jakobsbrunnen liegt in landwirtschaftlichem Gebiet, wo Weizen angesät wird. Und wenn es Winterweizen war, ist der in dem Moment ungefähr 5 bis 10 Santi gross. So richtig schön hellgrün, oder? Und wieder statt zu essen, führt Jesus im Gespräch einen weiter tiefschürfenden Gedanken bei. Jetzt wollen wir mal schauen, wo wir da sind. Da, richtig. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um, seht euch die Felder an, sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Wir kennen das Sprichwort, alles zu seiner Zeit. Und es geht halt 6 Monate oder länger, bis von der Saat man nachher ernten kann. Und jetzt strahlt Jesus. Er strahlt vor Freude. Und er sagt, hey Leute, heute stimmt das Sprichwort nicht. Macht euch die Augen auf und schaut, das Korn ist nicht erst in 4 Monaten reif, sondern heute schon. Und das reife Korn, das sind die Leute, die aus der Stadt Sychar jetzt ihnen entgegenlaufen. Und die sagen dann Jesus später, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von den, nein, die sagen es zu der Frau. Sie sagen später zur Frau, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Wir haben Jesus jetzt mit eigenen Augen gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Yeah. Genau. Was für eine Erntezeit in der Nicht-Erntezeit. Wie beschwingt und erfüllt sind Jesus und seine Freunde weitergezogen. Das ist unsere Geschichte heute Morgen. Was können wir daraus mitnehmen? Ich habe euch drei Punkte. Wir brauchen offene Augen für reife Felder. Innerlich sind die Jünger auf Durchreise eingestellt. Möglichst schnell weiter, jetzt eine Pause und dann hoppla. Wir haben oft, wie die Freunde von Jesus, keine Erwartungen. Warum soll sich jemand in unserem Umfeld für das interessieren, was Jesus uns sagt? Und Jesus sagt, schaut mit anderen Augen. Gerade jetzt, wo es äußerlich nicht nach Ernte aussieht, ist die Ernte reif. Du wirst morgen wieder Leute begegnen bei der Arbeit. Und die Frage ist, mit welchen Augen schaust du sie an? Könntest du etwas entdecken, was Jesus vielleicht mit dieser Person am Wochenende gemacht hat? Wäre ja etwas. Jesus, an was bist du dran mit dieser Person? Als Armeeseelsorger habe ich sehr viele so schnelle Begegnungen und frage das Jesus häufig. Letztens ist mal ein hochrangiger Berufsoffizier neben mir gestanden und ich habe ihn einfach so gefragt, du Claudio, wie geht's dir? Man kann diese Frage unterschiedlich stellen. Auf alle Fälle hat er gehört, dass ich mich für ihn interessiere. Und es war eindrücklich, wenn er stockend angefangen hat zu erzählen mit einer gebrochenen Stimme, dass sein Vater gestern gestorben ist. Und dann ist einfach ein extrem tiefschürfendes Gespräch entstanden. Und ich konnte ihm wirklich versprechen, es hat noch andere Leute herum gehabt, ich hätte am liebsten mit ihm betet, das ist nicht gegangen. Aber ich habe ihm versprochen, dass ich für ihn bete. Und wir haben beide feuchte Augen gehabt. Und gemerkt, jetzt tut Gott etwas. Und schau, das ist so wichtig. Versuch zu sehen, was Gott tut bei Leuten um dich herum. Ich möchte gerne die Stimme immer wieder hören, wo Gott mir ins Ohr flüstert, hey Beat, steh mir zur Verfügung. Ich bin dran. Ich mache etwas. Und da ist noch etwas wichtig. Jesus schickt seine Jünger nicht aus zum See. Ich muss es richtig betonen. Er sagt ihnen, ich habe euch geschickt zum Ernten, wo ihr nicht geschafft habt. Die Jünger sollen also ernten, was andere gesät haben. Und ich denke, dass Jesus an dieser Stelle wahrscheinlich sich selber meint. Johannes 12, dort sagt er, dass er selber das Weizenkorn ist, wo in die Erde fällt, wo muss sterben, dass viel Frucht entsteht. Der Kreuzestod von Jesus, er ist die Saat, wo Frucht entsteht. Durch den Kreuzestod von Jesus sagt Jesus eine grosse Liebe und Versöhnungskraft Gottes in dieser Welt. Und wir können bei Menschen ernten, was Jesus schon längst gesagt hat. Und darum möchte ich Jesus immer wieder bitten, lass mich solche Anzeichen sehen bei Menschen, die irgendwo berührt sind von dir. Das wünsche ich dir, Robin, uns allen, mir selber, dass Jesus uns in unserem Alltag hilft, das zu sehen, was er schon tut. Echt auch mir hilft, dass ich mein Bedürfnis mal zurückstellen kann. Und kann mich auf das einlassen, was er einfällt. Der nächste Punkt in unserer Geschichte ist die gemeinsame Freude an der Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide, beide zugleich, der sät und der erntet. Vermutlich hat sich Jesus selten so gefreut wie jetzt hier in Sichar. Er ist so oft nicht gehört worden, nicht verstanden worden, abgelehnt worden. So kann er zum Beispiel in Kapernaum sagen, wenn so viele Zeichen und so viele Worte, wie ich hier in Kapernaum predigt habe, in Sodom und Gomorra gewesen wären, dann würden die beiden Städte heute noch stehen. Ich finde es spannend, in dem Vers, vielleicht wenn ihr geschaut habt, passiert etwas, was gar nicht möglich ist in der Natur. Man kann nie säen und ernten gleichzeitig. Habt ihr das schon mal fertig gebracht? Es ist spannend, dass sich der Gedanke schon im Alten Testament zeigt. Im 3. Mose 26 zum Beispiel gibt es so eine Stelle. Die Juden träumen von einem goldenen Zeitalter, wo Saat und Ernte unmittelbar nacheinander oder miteinander passieren und die Zeit vom Warten ein Ende hat. Das Zeitalter Gottes. Gottes Welt, wo es keine Sünde, keine Schmerz und keine Geschrei mehr gibt. Für die Bibelkenner, die gehören die Offenbarungsstelle, wo Gott allein regiert. So kann der Amos zum Beispiel schreiben, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich kelten und säen wird. Und die Berge werden von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Was für eine Verheißung für unsere Natur, für unsere Schöpfung, dass alles gleichzeitig geht. Bin mal noch gespannt. Und jetzt im Johannes 4 erleben wir genau den Moment. Ein Augenblick lang ist jetzt gerade Himmel auf Erde. So gut. Saat und Ernte gleichzeitig. Ein ganzes Dorf taucht in die Herrlichkeit von Jesus ein und erlebt, der ist der Ritter der Welt. Der ist der Versöhner. Der Versöhner von unseren kaputten Beziehungen. Der ist der Immanuel, Gott mit uns. Da ist Weihnacht, Ostern, Karfreitag und Ostern, gerade miteinander. Schaut, Gott kann das. Er kann das. Was mir und vielleicht auch dir manchmal als unmöglich erscheint, kann er. Crazy, hä? Und ich sage euch, ich bitte Jesus oft um mehr davon. Es wäre so gut, wir würden mehr davon in unserem Alltag erleben. Aber es gibt auch noch einen nächsten Vers. Jesus sagt dann, der eine sät und der andere erntet. Sprichwort sagt, einer sät, der andere erntet. Und das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten in die Felder geschickt, auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Es kann sein, dass man manchmal sehr viel investiert. Sehr viel für Leute betet. Lange Jahre vielleicht sogar. Wir erklären ihnen, wer Jesus ist. Denken ihnen vielleicht, dass ein NT laden sie in einen Glaubenskurs. Aber es scheint so, wie wenn das alles wie abperlen würde an dieser Bellerine, die sie anhaben. Dieser Geistlichen. Es kann sein, dass Jesus uns tatsächlich eine Aufgabe gibt, möglichst viel zu säen. Und dann kann es aber auch sein, dass wir gar nie zum Ernten kommen. Pfah. Mir ist ein Gemälde in den Sinn gekommen. Hat jemand eine Idee, von wer das gemalt hat? Ja, es ist da relativ schnell. Es war genau der Van Gogh. Mein Vater war auch Kunstmaler. Also professioneller Kunstmaler. Und er hatte kaum Erfolg gehabt. Er hat nicht manches Bild verkauft und wir sind etwa mal als sechsköpfige Familie nicht rechts gegangen mit dem Leben. Und darum bewegt mich die Geschichte von Van Gogh schon seit Jahren. Er malt ein reifes Erntefeld und es wird überliefert, dass das Bild das letzte war, das er gemalt hat. Mit Anfang 20 hat er Missionar und Pastor werden, studiert Theologie, bricht das Studium ab und arbeitet dann als Laienprediger. Und er ist ganz ein radikaler Prediger, solidarisiert sich mit den Armen und die Kirche hält ihn nicht aus und knallt ihn raus. Und das Vertrauen erschüttert, sein Vertrauen in die Kirche wird erschüttert Aber spannend, seine Liebe zu Gott verstärkt sich und er fährt an malen. Und er fährt Natur an malen, wie Jesus sie ihm aufs Herz legt. Und er sagt, ich predige mit meinen Bildern, wenn ich nicht mehr reden kann. Jetzt müsste man ihn fragen, was er da gemalt hat. Das können wir leider nicht. Er kann seine Bilder kaum verkaufen und schaut mal sein Gesicht an, er verhungert fast. In der Wikipedia lesen wir, dass man nur von einem einzigen Bild weiss, das er verkauft hat. Und er stirbt mit 37. Ich habe den KI gefragt, wie hoch der Wert von diesen ungefähr 2000 Gemälde sind, die er gemalt hat. Und KI hat die Antwort gegeben, ungefähr 40 Milliarden Dollar. Also, da hat einer gesät und nicht geerntet. Genau. Aber nochmal zurück zum Bild. Für mich ist das Bild ein Ausdruck von einer riesigen Ernte. Aber ihr seht auch die schwarzen Krähen. Das Böse ist auch immer dabei. Die Ernte wird gefressen werden oder wird vernichtet werden oder was auch immer. Und das ist ein Stück weit etwas, was wir auch immer wieder vor Augen haben. Auch wenn Ernte da ist, gibt es immer wieder Sachen, die die Ernte verhindern. Oder wollen verhindern. Und oft nicht können verhindern. Es kann sein, dass Jesus uns in die Ernte ruft, auch heute Morgen jetzt. Siehst du die Ernte? Siehst du bei Leuten, bei Menschen, etwas, das Gott schon gewachsen lassen hat? Ich will dir ganz fest Mut machen. Versuch, aus diesen Augen zu sehen, was Gott schon da hat. Auch wenn es manchmal schwarze Vögel am Himmel hat. Paulus kennt das. Er kann mal sagen, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott hat das Wachstum geschenkt. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und dann sagt er so, ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum schenkt. Gott, wie?
Amen.
Gott allein ist der, der macht, dass unser Säen auch Frucht bringt. Und es ist ein mega Geschenk, wenn wir auch mal ernten. Also, das Fazit heute Morgen, gleich wie die Situation ist, es ist eine Erfrischung, das zu tun, was Jesus uns vor die Füsse legt. Und ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt, ihr zwei auch, hier zivil. Und ich hoffe, dass euch Jesus ganz viel vor die Füsse legt. Jesus kann ja mal sagen, ich bin da, um das Werk vom Vater zu vollenden. Ganz am Anfang vom Text, du hast es gelesen. Also, Gott macht's. Ich darf jetzt einfach mithelfen in dem, was Gott macht, oder? Sogar Jesus sagt das von sich. Theologen reden gerne von der Missio Dei. Dass Gott der ist, der die Mission macht, handelt. Also wir sind im Auftrag von Jesus unterwegs und wir müssen nicht alles selber machen, liebe Leute. Das ist sehr entspannend. Und darum möchte ich gerne in dieser Gelassenheit leben. Wenn ich aus Liebe zu Jesus handle, bin ich entspannt wie die Mönche, die wir gehört haben vorne. Und ich wünsche euch das für Hinwil da. Jesus möge euch seine Gelassenheit geben, zu spüren und zu sehen, was er da macht. Hier in dieser Kirche und darüber aus im Ort. Erwartet sein Reden. Erwartet seine Ernte. Sogar dann, wenn keine Erntezeit ist, haben wir jetzt gehört, oder? Repräsentiert Jesus. Demütig, aber klar. Versucht, dort zu ernten, wo Gott euch etwas vor die Füsse legt. Er macht es und er schenkt das Wachstum. Amen.